Moin aus Hamburg und willkommen zu Herzschlagverein, dem HSV-Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich bin Robin und bei mir treffen sich bekannte HSV-Fans aller Art, die Lust haben, über ihren Herzschlagverein zu sprechen, nämlich den Hamburger SV. Moin und herzlich willkommen zu Herzschlagverein, zur Premiere, zum Eröffnungsspiel am ersten Spieltag. Das ist für uns ein besonderer Moment, weil wir gar nicht so richtig wissen, was auf uns zukommt, um ehrlich zu sein. Aber wir haben hier direkt einen wunderbaren Gast und deswegen haben wir uns gedacht, was soll's, lassen wir uns überraschen. Wenn es nicht gut wird, dann schieben wir das einfach auf unseren heutigen Gast. Der hat nämlich über 30 Jahre Erfahrung in Radio und Fernsehen. Sie kennen ihn wahrscheinlich alle als den Quiz-Onkel aus unzähligen bekannten TV-Shows. Seit vielen Jahren unter anderem im Quiz-Duell oder in der NDR-Quiz-Show und in vielen, vielen TV-Shows mehr. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Jörg Pilawa.
Ja, dann von mir auch ein kräftiges Moin. Also Robin, ich freue mich, der Erste sein zu dürfen und ich kann mit Druck leben. Also ich bin jetzt schuld, wenn es nicht läuft und ich grüße auch alle Mopo-Podcast-Hörer heute. Ich bin auch gespannt, was jetzt passiert.
Ja, da sind wir schon zwei.
Ja, ist doch gut.
Es ist tatsächlich so, dass als ich in meinem persönlichen Umfeld so von dieser Folge erzählt habe, wussten viele gar nicht, dass du HSV-Fan bist.
Ja.
Als wie großer HSV-Fan würdest du dich denn selbst bezeichnen? So, sagen wir auf einer Skala von jede Woche Volksparkstadion bis zu, ja, nee, lieber doch Werder Bremen.
Nee. Nee, es ist schon jede Woche Volksparkstadion, wenn es dann endlich wieder geht. Ich bin ja fußballtechnisch sozialisiert. Ich meine, ich bin Jahrgang 65, das kann man rechnen. Ja, der alte Herr wird dieses Jahr 56. Und meine Fußballsozialisation ist tatsächlich in der Familie gespalten gewesen. Die Hälfte war tatsächlich St. Pauli, die andere Hälfte HSV. Meine ersten Stadionbesuche waren auch am Millerntor, als es noch diese alten Holztribünen gab. Und ich sammelte immer als 10-, 11-Jähriger unter den Tribünen die leeren Knollenflaschen und habe mit Leergut da an so einem Wochenende 10, 15 D-Mark gemacht, was für mich wahnsinnig viel war. Und dann passierte in Hamburg etwas, was die, die es erlebt haben, noch genau wissen. Die, die es nicht erlebt haben, die tun mir richtig leid, weil es war mega. Es war das Jahr 1977. Da kam Mickey Mouse vom Liverpool nach Hamburg, nämlich Kevin Keegan. Und Kevin Keegan hat wirklich damals für mich, hat wirklich die Raute ins Herz eintätowiert, weil der Typ war so anders als all das, was wir bis dato kannten im Fußball. Ich meine, der kam von Liverpool damals für 2,3 Millionen D-Mark, muss man sich mal vorstellen. Das war der teuerste Transfer bis dahin. Aber heute für eine Million Euro kriegst du nicht mal mehr einen Ersatzspieler, so ungefähr. Und das hat damals mich so beeinflusst. Ich meine, die erste Saison, die er gespielt hat, 77, die war mittelmäßig. Dann holte man den fußballverrückten Branko Cevic als Trainer. Und dann wurde man im Jahr drauf deutscher Meister. Also, und das ist für mich so prägend gewesen, dass ich seitdem wirklich die Raute an der richtigen Stelle habe. Und ich habe mit Kevin Keegan damals, ich war dann 11, 12, was erlebt, was mich so geprägt hat. Bis dato waren Fußballspieler welche, die trainierten dann noch im Trainingscenter in Norderstedt und gingen dann ins Volksparkstadion am Wochenende. Und der Typ machte plötzlich Öffentlichkeitsarbeit. Der machte Pressetermine, der machte Autogrammstunden, der hatte Werbeverträge, der sang ja auch noch, ne? Head Over Heels in Love damals, eine Single, die man sich für 6 D-Mark gekauft hat. Ganz toller Typ und ich habe tatsächlich 2,5 Stunden angestanden im Alstertaler Einkaufszentrum in Poppenbüttel für ein Autogramm von Kevin Keegan. Und als ich endlich dran war, ich hatte also ein T-Shirt mit und all sowas und hat er dann drauf geschrieben, stand er plötzlich auf und der war ja nur 1,60 Meter groß, der war ja klein und stellte sich neben mich und legte den Arm so um mich und dann wurden Fotos gemacht. Leider habe ich dieses Foto nicht. Also wenn irgendeiner von diesem Podcast, der das hört, dieses Foto hat, wo ich als 11-Jähriger neben Kevin Keegan im Altertaler Einkaufszentrum stehe, das möchte ich haben.
Also ein ganz klarer Aufruf hier an Sie. Wenn Sie dieses Foto haben, wenn Sie wissen, wo man es finden kann, wenn Sie es irgendwo mal gesehen haben, dann melden Sie sich auf jeden Fall bei uns.
Dafür lade ich nächste Saison, wenn der HSV in der ersten Liga wieder spielt, zum Spiel gegen Werder Bremen denjenigen ein ins Stadion. Also bitte, ich brauche dieses Foto.
Ja, Sie haben es gehört. Sie wissen, was Sie jetzt zu tun haben heute Abend noch, nachdem Sie diesen Podcast unbedingt angehört haben.
Und deshalb ist das für mich meine Fußballsozialisation, dann die späten 70er. Ich meine, das war immer, Kevin Keegan wurde in der Zeit als HSV-Spieler zweimal hintereinander zum Fußballer des Jahres gewählt. Ne? Das war wirklich wahnsinnig. Ich meine, er war ja nur 3 Jahre da letztendlich, aber der hat den ganzen HSV geprägt. Dann kam ja Ernst Happel noch dazu, ne? Als Trainer der Österreicher. Das war eine Zeit, also da war ich so fußballverrückt. Meine Mutter musste ellenlange HSV-Schals stricken. Ich stand wirklich in der Westkurve im E-Block da mit meiner Kutte. Das war eine wahnsinnsintensive Fußballzeit und das vergisst du nicht mehr und deshalb bist du dann halt mit der Raute verhaftet.
Ging das nur dir so oder hat das irgendwie deine ganze Familie dann auch angesteckt?
Doch, das hat die ganze Familie angesteckt damals, wirklich. Das, weil bis dato war Fußball, ja, das guckte man zwar aber dann plötzlich bekam durch Kevin Keegan, durch seine Art mit der Öffentlichkeit umzugehen, ich war auf dem Trainingsgelände in Norderstedt, da hat er sich hinterher hingestellt und hat mit den Fans gesprochen. Das kannte man in dieser Form überhaupt gar nicht. Ne? So, Felix Magath hat das mal so schön gesagt. Er sagte, der hat uns professionalisiert. Und das ist definitiv ihm zu verdanken. Und ich habe mir auch die aktuellen Trikots dann immer mit seiner Rückennummer und mit seinem Namenszug beflocken lassen, weil der mich einfach so geprägt hat. Und ich habe dann ja im Späteren auch lange für Radio Schleswig-Holstein, für RSH als Fußballberichterstatter die ganzen Spiele kommentiert, bevor ich dann irgendwann zum Quizonkel wurde. Und das liegt alles an der Zeit der späten 70er und frühen 80er Jahre.
Ja, wie muss man sich das denn so bei euch vorstellen zu Hause, bei eurer Familie? Habt ihr euch untereinander immer ausgetauscht? Also gab es da richtig so Fußballfachsimpeleien am Wochenende auf der Couch zu Hause?
Nee, tatsächlich. Mein Vater war auch ein großer Fußballfan, war auch oft mit im Stadion. Und was die wenigsten wissen, meine Schwester, die ist 1 Jahr, 2 Wochen und 2 Tage älter als ich, war eine der ersten Frauen, die sehr erfolgreich bei RAN gearbeitet haben, damals bei der Sat.1 Fußballshow. Die ist auch durch die Zeit fußballtechnisch sozialisiert worden. Also die ist dann auch oft mit ins Stadion gegangen, hat dann sogar den Spagat geschafft und hat dann volontiert bei Radio Bremen und war auch viel bei Werder Bremen und ist sogar die einzige, die ich kenne, die emotional damit keine Probleme hat, für beide Vereine Sympathie zu empfinden. Aber
und ihr versteht euch trotzdem, das gab nie Probleme
zwischen euch. Wir verstehen uns trotzdem noch gut. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch noch, das hat wahrscheinlich auch was mit Alter zu tun, nicht? Also meine Abneigung oder Antipathie Werder Bremen hält sich in Grenzen, weil ich freue mich tatsächlich darüber, wenn wir möglichst viele Clubs aus dem Norden haben, die in einer Liga spielen. Ich finde es einfach, also so ein Derby, was Schöneres gibt es nicht. Genauso wie ich es jetzt toll finde, wenn in der zweiten Liga Holstein Kiel da ist oder es gegen St. Pauli gibt, genauso ist in der ersten Liga gegen Bremen. Natürlich, überleg mal, wenn Bremen letztes Jahr abgestiegen wäre, wo es ja kurz davor war, was wir für eine mega zweite Liga aus dem Sicht des Nordens gehabt hätten. Das wäre ja der Wahnsinn gewesen. Ne? So. Aber nächstes Jahr wieder in der ersten Liga, bin mir sicher.
Klare Ansage auf jeden Fall.
Ja.
Das hast du all die Jahre immer auch mitgetragen dann, ne? Also dieses HSV-Verfolgen, dieses in die Kurve stehen und.
Ja, immer, immer. Also das ist wirklich. Es gab natürlich auch Jahre des Leidens. Also wenn wir gerade so auf die letzten Jahre zurückschauen, ich habe auch viele Spiele gesehen, da bin ich nach Hause gefahren und habe gesagt, ey, so ein Scheißkick, wirklich. Dafür hast du Geld ausgegeben. Das war teilweise echt schon nervig. Und ich glaube nur, dass ich auch gedanklich den Fehler gemacht habe, den viele HSVer gemacht haben. Wir haben viel zu sehr in der Vergangenheit gelebt. Ne? Wir haben halt immer Pokalsieger 87, Europapokalsieger 83, 6-mal deutscher Meister, Manfred Kalt, Uwe Seeler, Thomas van Heesen, Dietmar Jacobs, Kaspar Memmering, Horst Rubesch, Thomas Doll. Haben immer an diesen Namen festgehalten, aber das ist eben Geschichte. Und deshalb, glaube ich, haben wir uns manchmal damit blockiert, den Schritt in die Neuzeit zu schaffen. Und das ist das, so schlimm man vielleicht Bayern München finden kann, aber man darf nicht vergessen, dass wir Anfang der 80er Jahre mit Bayern auf Augenhöhe waren. Und dann haben die dort mit Beckenbauer, Hoeneß und Rummenigge eine Menge richtig gemacht und der HSV im Folgenden leider sehr viel falsch gemacht. Und deshalb haben wir die Konsequenz dann halt in den letzten 10, 15 Jahren zu tragen gehabt. Und das ärgert auch, das ärgert auch. Aber vielleicht, wenn man diesem Abstieg irgendwas Gutes abgewinnen kann, dass man endlich dieses Manko los ist, der Unabsteigbare zu sein und der Dino zu sein. Also wenn man jetzt wirklich was neu macht, und das sieht ja diese Saison ganz vielversprechend aus, dann kann daraus wieder was Großes wachsen. Vielleicht muss man mal unten sein, um dann wieder aufzuerstehen. Besser als jedes Jahr in der ersten Liga dann wieder in der Relegation zu landen. Das will man ja auch nicht.
Du sprichst jetzt auch sehr viel in Vergangenheit. Also der HSV hat vieles falsch gemacht und wir haben in der Vergangenheit gelebt.
Ja.
Glaubst du, das ist vorbei?
Nein. Also, wenn ich mir momentan den Machtkampf angucke mit dem Vize Thomas Schulz und mit Marcel Janssen, dann denke ich, wir sind doch wieder genau da, wo wir eigentlich nicht mehr sein wollten, weißt du? Ich möchte, dass endlich Ruhe in den Verein kommt. Also, es ist doch so, wenn ich jetzt zum Beispiel mal, um jetzt mal wieder Werder Bremen zu sprechen, wenn ich jemanden heute losgehe und frage, sag mal, wie heißen eigentlich die Verantwortlichen bei Werder Bremen? Dann sagen viele, weiß ich gar nicht. Ja, weil die machen ihren Job und kommen nicht in die Öffentlichkeit. Also ich finde, einfach einen guten Job machen, sportlich erfolgreich sein, die Mannschaft Mannschaft sein lassen und nicht hinter den Kulissen wieder diese Machtkämpfe und Ränkespiele. Da ist so viel Reibungs- und Kraftverlust dabei, das schadet einem Verein ganz einfach. Ne? Also ich hoffe, dass das jetzt, wenn das da jetzt zwischen Schulz und Janssen geklärt ist, dass dann endlich wieder Ruhe reinkommt. Ne? Und dass sie einfach nur, ich meine, dieses 5-0 gegen Osnabrück, das ist doch einfach genial, das ist doch super, das muss so viel Push geben und das muss für einen Aufstieg reichen.
Und zwar, dieses Jahr wirklich.
Und zwar nicht über Relegation, Leute, wirklich. Ich auch mal als Erster der zweiten Liga aufsteigen.
Das ist dein Wunsch als Fan oder ist das deine Vorhersage?
Nein, es ist wirklich dieses Jahr meine Vorhersage, weil also dieses Jahr stimmt alles. Der Trainer hat eine gute Ansprache gefunden. Die Mannschaft ist finde ich, gut aufgestellt. Sie hatten schon so eine Schwächephase, wo es 5 Spiele lang nicht so gut geklappt hat mit Unentschieden und Niederlagen. Das haben sie gut hinbekommen. Da habe ich ja schon wieder gezittert, weil die letzten Jahre war es ja auch immer so, ne? Bis zur Winterpause alles gut aus und dann kam der Einbruch. Aber jetzt haben sie den Einbruch ein bisschen früher genommen, haben sich gefangen. Und ich bin sicher, dass sie dieses Jahr aufsteigen.
Wir hoffen mal, dass du recht behältst.
Ja. Zweifelst du, Robin? Erzähl.
Ja, ich bin mir nicht ganz so sicher. Also wir hatten das die vergangenen Jahre ja immer zu diesem Zeitpunkt, dass wir gedacht haben, es kann nichts mehr schiefgehen.
Ja.
Und am Ende, es hat es irgendwie doch nicht hingehauen.
Aber dreimal so einen Fehler machst du nicht. Das machst du nicht. Also weil rein von der Qualität der Mannschaft und den Möglichkeiten her müssen sie es eigentlich schaffen.
Mhm. Ja. Ja. Ob der HSV aufsteigt oder nicht, oder ob sich das als Gerücht herausstellen wird, das werden wir in einigen Monaten erfahren. Aber lass uns doch jetzt schon mal mit ein paar Gerüchten aufräumen, die es so über dich gibt.
Mhm, mach mal.
Du hast, ohne es zu wissen, ein bisschen vorgegriffen.
Ja.
Indem du ja schon verraten hast, dass du tatsächlich ein ganz, ganz großer Fan von Kevin Keegan warst.
Ja.
Aber wir haben noch weitere Gerüchte über dich. Und eines ist, dass du, obwohl du ja nun inzwischen als der Quizonkel in Deutschland bekannt bist, früher gar kein guter Schüler warst und gar nicht so gerne zur Schule gingst. Stimmt das?
Also ich sage mal, meine Schullaufbahn teilt sich in 3 Abschnitte. Also ich bin unheimlich gern zur Grundschule gegangen. Ich hatte eine großartige Grundschullehrerin, wir waren ihre erste Klasse und das war mega. Die ersten 4 Jahre waren Paradies. Und dann dachte ich, das muss immer so weitergehen. Ich bin in Poppenbüttel zur Schule gegangen. Und dann bin ich aufs Gymnasium gegangen und da war es gar nicht mehr so schön wie in der Grundschule. Da habe ich mich echt gequält, sagen wir mal so von der 5. bis zur 10., 11. Und dann musste ich nochmal die Schule wechseln tatsächlich, weil ich kam da überhaupt nicht zurecht. Und dann bin ich zum Gymnasium Hummelsbüttel gegangen und da hatte ich nochmal 2 mega tolle, geniale Schuljahre zum Abitur hin, wo ich auch wieder viel Spaß hatte. Aber tatsächlich teilt sich das bei mir so in 2 Abschnitte. Und da möchte ich mich im Nachhinein noch mal bei allen Lehrern, sofern es sie noch gibt, entschuldigen, dass ich in der Mittelstufe so scheiße war. das war schon Quälerei größtenteils. Aber dann die letzten 2 Jahre waren richtig, richtig gut.
Eine weitere Sache, die wir ganz gerne hier und jetzt klären wollen. Ich habe gelesen, du bist ein richtiger Netflix-Gucker und bist süchtig nach Serien. Stimmt das?
Ja, ich bin tatsächlich zu Serien gekommen über eine Serie, die ist ja mittlerweile schon, weiß ich nicht, 10, 12 Jahre bestimmt, halt mindestens. Das war Prison Break damals. Mhm. Ich habe das durch Zufall wirklich gesehen, erste Folge, und da passiert ja in der ersten Folge was alle beschreiben, die Serien gucken, so ein gewisser Suchtfaktor. Ne? Du willst dann sofort die zweite, dritte. Und dann habe ich tatsächlich alle Prison Break Folgen bis zur ultimativ letzten komplett durchgeguckt. Und mittlerweile ist es so, da ich eher ein Sportmuffel bin, tatsächlich, dass ich Sport nur noch mache, indem ich Serien gucke. Also egal, ob ich jetzt auf dem Rudergerät sitze oder auf dem Laufband bin, ich habe vor mir mein Tablet und gucke immer Serie. Ich habe also dadurch alle großen Serien, ob es House of Cards war oder ob das jetzt wie ist diese Drogenserie mit Crystal Meth, wie hieß die denn?
Breaking Bad meinst du?
Genau, Breaking Bad, komplett auf dem Laufband oder auf dem Rudergerät durchgeguckt, und das ist für mich der Ansporn. Da gucke ich nicht auf die Zeit und dann komme ich nicht zum Fluchen, und deshalb gucke ich dann tatsächlich beim Sport immer Serien, anders würde ich es nicht durchhalten.
Ja, super Tipp für alle, die auch so ein bisschen sportmuffelig sind vielleicht. Sollten das vielleicht mal ausprobieren.
Ja.
Aber eigentlich ist das ja erstaunlich, weil du bist ja wirklich irgendwie beinahe jeden Tag überall in verschiedenen TV-Shows zu sehen.
Ja.
Und die Leute haben das Gefühl, du stehst ja irgendwie 7 Tage die Woche von früh bis spät im Studio. Mhm. Wo findest du da überhaupt noch die Zeit dafür?
Ja, also das sieht immer so aus. Es hat 2 Gründe. Erst einmal produziert man mittlerweile, es hat auch mit den Kosten natürlich zu tun, sehr, sehr viele Sendungen pro Tag. Also wir produzieren 3 bis 4 Sendungen am Tag. Das heißt, wir gehen dann immer für 2 Wochen ins Studio. Momentan sind wir auch sogar für fast 4 Wochen im Studio. Und wenn du dann jeden Tag 3 Sendungen machst, dann machst du 60 Sendungen in 4 Wochen. So. Und diese 60 Sendungen reichen dann wieder auf dem Sendeplatz für ein ganzes Jahr. Deshalb arbeite ich nicht so viel, wie es vielleicht wirkt. Der zweite Grund, weshalb man denkt, dass ich so viel arbeite, ist, es laufen ja so viele Wiederholungen. Deshalb ist nicht alles frische Ware. Ist auch nicht nur glücklich, muss ich ganz ehrlich sagen, diese ganze Wiederholung, weil es dadurch natürlich auch inflationär wird. Aber ich mache pro Jahr so ungefähr 100 Sendungen. Und wenn du dann ausrechnest, dass das 3 am Tag sind, dann habe ich noch viel, viel Freizeit. Und das Gute ist, dass wir endlich auch alles, was wir machen, mit wenigen Ausnahmen in Hamburg machen. Das heißt, ich kann auch nachts zu Hause schlafen und muss Hamburg zum Glück nicht mehr wie früher für Produktion so viel verlassen. Das ist schon alles überschaubar.
Ja, und in dieser Freizeit, was machst du da so, außer Serien gucken und den HSV verfolgen?
Ja, also das ist eine berechtigte Frage. Ich meine, ich habe das große Glück, 4 großartige Kinder zu haben, wobei die Ältesten sind ja schon Flügge. Der Älteste ist 23, meine Tochter ist 20, mein Sohn ist 17, aber noch eine 9-Jährige. Das ist natürlich schon wichtiger Lebensinhalt von mir, viel, viel mit der Familie zu machen. Ansonsten muss ich sagen, ich genieße tatsächlich echt Hamburg. Ne? Ich gehöre jetzt nicht zu denen, die immer sagen, Hamburg die geilste Stadt der Welt, weil das sagen ja so viele Hamburger. Das führt aber dazu, dass es auch durch das ewige Wiederholen sich auch irgendwie mal totläuft. Ich finde, wir haben eine tolle Stadt, wir haben eine grüne Stadt. Ich entdecke immer wieder neue Seiten an Hamburg. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan geworden, weil ich nun auch im Osten Hamburgs wohne, von den Vier- und Marschlanden. Das ist das, was viele überhaupt gar nicht kennen in Hamburg. Die fahren dann immer an die Elbe, dann Richtung Blankenese oder sowas. Ich finde, die andere Richtung, Richtung Osten, ist nicht so überlaufen, ist echt schön. Wir haben da mit dem viele Seen in den Vier- und Marschlanden. Ich mache auch die Vier- und Marschländer unglaublich gerne, die so ganz eigen sind, sehr traditionsbewusst. Da fahre ich viel Fahrrad. Ich habe vor ein paar Jahren wieder ein bisschen Motorrad gefahren. Also es gibt in Hamburg viel zu tun, muss ich echt sagen. Und ich finde, Hamburg ist schon eine sehr, 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 sehr lebenswerte Stadt, ohne gleich die geilste Stadt der Welt zu sein.
Ja, aber abgesehen von Hamburg und den Vier- und Marschlanden hast du ja nun auch eine Leidenschaft für Kanada. Mhm. Du hast ja eine eigene Insel in Kanada. Wie ist es dazu gekommen?
Das ist, ich habe mich neulich so aufgeregt, weil eine große Boulevardzeitung daraus ein großes Thema gemacht hat so gesagt hat, Pilawa sei jetzt traurig, während Corona nicht auf seine Insel zu können. Also so ein Quatsch habe ich erstens nie gesagt. Es ist aber tatsächlich so, dass mich Kanada immer schon wahnsinnig fasziniert hat. Es gab, war ich so 18, damals in einer anderen Hamburger Tageszeitung eine Anzeige, dass man dort Grundstücke für 5.000 D-Mark kaufen konnte. Und ich fand das so spannend und habe dann dem Makler geschrieben. Und daraus ist eine Freundschaft geworden. Und seit 15, 20 Jahren fahre ich wirklich einmal im Jahr in den Osten Kanadas. Die ganze Familie fährt hin. Und da haben wir uns vor, 10, 12 Jahren eine kleine Insel gekauft. Ich muss dazu nochmal, das ist mal richtig, der Pilar hat eine Insel. Also eine Insel in Kanada kostet weniger als eine Einzimmerwohnung in Hamm oder Horn. Also das ist, da kriegst du wirklich, da kostet ja Land kein Geld. So. Und da ist ein Holzhaus drauf und wir sammeln Regenwasser und wir haben Solar auf dem Dach. Also das ist also kein Luxus, sondern das ist eben bewusst gewählt, einmal im Jahr richtig runterzukommen. Wir haben da auch kein großes Internet oder gar kein Internet. Wie gesagt, wir hacken Holz und lernen da einfach auch mal wieder mit wenig gut auszukommen. Weil ich glaube, speziell auch so für die Kinder ist es echt schwer geworden. Das sind ja wirklich diese inkarnierten Digital Natives, die ja das Handy an die Hand getackert haben quasi. Und wir haben dort immer für 4, 5 Wochen, wenn wir da sind, kein Internet. Und das ist schon sehr, sehr reinigend und sehr gut, weil man sich wieder mit sich beschäftigen muss. Denn das brauchen wir einfach einmal im Jahr für uns, um so ein bisschen runterzukommen. Und lustig ist immer die Reaktion meiner Kinder, wenn wir dann zurückkommen und die dann ihre Instagram-Accounts und Facebook und sowas angucken, dann sagen sie, oh Gott, guck mal hier, 1500 Nachrichten. Und dann gucken sie so durch und sagen, jedes Mal ist eigentlich nichts passiert. Ja, und das finde ich immer ganz, ganz beruhigend, dass die das nochmal so erleben können. Und ich sag dir auch, das führt ja auch dazu, wenn du mal kein Internet hast, dass du dich echt wieder mit dir, mit Familie und so beschäftigen musst, ne?
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Du hast jetzt gesagt, ihr seid so 4, 5 Wochen pro Jahr in Kanada dann auf eurer Insel.
Ja.
Was ist in der restlichen Zeit? Vermietet ihr die Insel? Also könnte Klar. ich jetzt sagen, hey, ich habe da Lust zu, ich würde gerne mal auf Pilawa Island Urlaub machen.
Naja, Pilawa, das ist... Du, ich sage dir, das klingt immer so schön, aber das muss man auch können. Natürlich kann man das, ja klar. Aber man muss sich auch selber ertragen können, weißt du? Mhm. Da ist nichts. Da ist also gar nichts. Und wenn du morgens irgendwie Holz in den Ofen hauen musst, damit es warm wird, und wenn du 5 Tage keine Sonne hattest und die Solarzellen oder die Batterien leer sind und du keinen Strom hast, das ist nicht nur Spaß. Da muss man schon mit sich echt was anfangen können. Und ich kenne viele, die es versucht haben und die es überhaupt nicht konnten, weil es ist eben nicht das Paradies, wo Milch und Honig fließt, sondern das ist schon auch harte körperliche Arbeit. Und wie gesagt, wenn du mal eine Periode hast, wo du scheiß Wetter hast und dann Wind geht und es regnet, da kannst du auch sehr einsam auf so einer Insel sein.
Ja, das ist in der Tat auch ein Thema, was einen Leser von uns sehr interessiert hat. Wir haben Sie, liebe Hörer und Leser und Social-Media-Follower der Mopo, im Vorfeld dieser Sendung mal gefragt, was Sie schon immer von Jörg Pilawa wissen wollten. Und eine Frage war in der Tat, was vermisst du mehr, Heimspiele des HSV zu besuchen oder auf deine Insel zu reisen?
Das kann ich ganz diplomatisch antworten, weil
oh ja, mach mal.
Ich bin immer in der Sommerpause in Kanada, wenn kein Fußball ist. Ja? Deshalb muss ich das nicht. Aber nein, es ist sicherlich, es gibt mehr Heimspiele als Möglichkeit, nach Kanada zu gehen. Deshalb ist es schon so, dass diese Einsamkeit und diese Natur, wenn man das nicht hat, wie jetzt durch Corona, da fehlt mir schon was. Weil mich das einfach auch, ich meine, ich habe jeden Tag mit Medien zu tun, ich habe jeden Tag mit Öffentlichkeit zu tun. Und da bin ich 4 Wochen in einer Hose, in einem T-Shirt, das ich abends vielleicht mal schnell durchwasche. Da rasiere ich mich nicht, da kann man einfach mal so ganz anders sein. Das fehlt dann schon. Aber wenn es dann ein erfolgreiches, gutes Heimspiel ist, was ich nicht gesehen habe, da kann ich mir immer noch sowas von den Hintern beißen. Also, weil dieses Gefühl der Freude, wenn ein Heimspiel gewonnen wurde und man dann in der Bahn oder im Auto sitzt und nach Hause fährt, diese Euphorie, die möchte ich auch nicht missen. Das ist schon der Hammer.
Ja, und wie sieht das beim Thema Auswärtsspiele aus? Also eine Frage, die uns ebenfalls zugeschickt wurde, war, ob du in Nicht-Corona-Zeiten eigentlich auch gerne mal so zu Auswärtsspielen des HSV fährst oder lässt das deine Zeit gar nicht zu?
Ja, tatsächlich ist es so, als ich als Radioreporter für RSH gearbeitet habe, habe ich ja eine Saison lang jedes Auswärtsspiel gesehen. Und ich habe tatsächlich Stadien, die ich vermisse. das ist natürlich, also in Dortmund gewesen, wenn der HSV da gespielt hat, das vermisst man schon. Wenn du da die Wand siehst, Dortmund, das ist Gänsehaut pur. Ja. Interessanterweise habe ich auch, vermisse ich auch die Auswärtsspiele bei Freiburg, weil das ist immer für einen Hamburger interessant gewesen. Wenn du ins Breisgau gefahren bist, bist du manchmal in Daunenjacke in Hamburg losgefahren und im Breisgau saßt du dann im Stadion im T-Shirt. Da war immer gutes Wetter. Ja. Ich erinnere mich sogar an einen 3-0-Sieg, glaube ich mal, vom HSV im Breisgau. Also das ist, das sind so diese beiden Stadien, die ich tatsächlich vermisse. Und ansonsten das letzte nicht berufliche Auswärtsspiel, das ich gesehen habe, war tatsächlich Weserstadion vor einigen Jahren, HSV in Bremen.
Ja, wie ich jetzt so den Übergang hinbekomme von Werder Bremen zu unserer dritten Leserfrage, das hast du mir sehr schwer gemacht. Ich mache das einfach mal ganz auffällig. Achtung, Themenwechsel. Eine Leserin hat uns noch geschrieben und wollte ganz gerne von dir wissen, hättest du nicht mal Lust, die Sportschau zu moderieren?
Nein. Also heute nicht mehr. Es ist tatsächlich so, dass ich früher, weil ich das einfach als Sendung toll fand, so vor 20, 25 Jahren, das aktuelle Sportstudio sehr spannend fand. Weil ich immer dass diese Hintergrundberichte, nachdem der Spieltag so ein bisschen zur Ruhe kam und man nochmal die ganzen Interviews der Spieler gehört hatte. Und natürlich hätte ich unglaublich gerne mal die Torwand moderiert. Also das fand ich immer als Schüler und später auch total toll, wenn die auf die Torwand geschossen haben. Und auch zu sehen, wie der einigen Profis, die ja nun alles erlebt haben, denen so richtig die Düse geht, wenn die anlaufen und hoffen, dass der Ball da irgendwie reinkullert. Also aktuelle Sportstudio hätte ich damals vor 20, 25 Jahren sicherlich gerne mal moderiert. Sportschau selber gar nicht so sehr, weil dafür bin ich zu sehr Fan. Weil ich finde, du musst ja eine gewisse Form von Neutralität haben, wenn du das moderierst. Und da kann ich gar nicht richtig neutral sein, weil es gibt natürlich Sympathien und Antipathien, die man als Fußballfan hat und die darfst du als Moderator eben nicht ausleben.
Ja, Stichwort Moderator, der TV-Moderator Jörg Pilawa hat wahrscheinlich schon unzählige Pläne fürs Jahr 2021.
Ja.
lass uns über das kommende Jahr mal sprechen. Was steht für dich an? Was hast du geplant in 2021?
Ja, ich glaube, ich bin eher ein eher ungeduldiger Mensch und ich muss mich weiter in Geduld üben, weil wir ja überhaupt gar nicht wissen, wie dieses Jahr jetzt eigentlich weitergeht. Ne? Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für uns alle. Also was können wir denn schon groß planen dieses Jahr? Also es geht uns ja allen gleich. Jetzt ist Lockdown erstmal verlängert. Ich habe Herrn Tschentscher jetzt genau gehört, der gesagt hat, vorläufige Verlängerung bis Mitte Februar. Ja. Und vorläufig heißt für mich, dass es ja nicht endgültig ist. Nicht? Also ich hoffe wirklich für uns alle, dass wir diese Pandemie in den Griff bekommen. Ich hoffe, dass die Kollateral- und Spätfolgen nicht so schlimm werden, wie einige befürchten, weil das macht ja was mit den Menschen. Fernab neben der Pandemie und der Infektion und der Schlimme der Krankheit. Wie gehen wir danach wieder miteinander um? Ne? Lassen wir wieder die Nähe zu, die wir als soziale Menschen brauchen? Gibt es wieder eine Zeit ohne Masken? Also ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ich hoffe, dass wir das als Gesellschaft gut hinbekommen und dass wir, ich bin ja auch ein positiver Mensch, auch aus so einer Krise gestärkt hervorgehen. Und um auf die Frage zurückzukommen, was ich jetzt von 2021, ich habe jetzt schon alle Sendungen für die NDR Quizshow aufgezeichnet. Ich mache momentan noch ein paar Sendungen und dann habe ich auch erstmal wieder Produktionsstille bis in den Herbst hinein und weiß nicht, was kommt. Also das ist schwer. Ich gestehe auch, es gibt Tage, da sitze ich auf dem Sofa und denke, ey, so ein Scheiß, was soll das jetzt? Aber dann heißt es Mund abwischen, aufstehen, weitermachen und es kommen bessere Zeiten.
Wie läuft das denn eigentlich bei dir ab? Also du hast jetzt gerade gesagt, du hast irgendwie den größten Teil der NDR-Quizshow schon aufgezeichnet.
Ja.
Wie fühlt sich das denn so an, so eine TV-Aufzeichnung in Zeiten von Corona?
Ja, das ist auch, also Unterhaltung lebt ja von Nähe und lebt auch von körperlicher Nähe. Also normalerweise läuft es so ab, dass ich die Kandidaten, die zu mir kommen, vorher kennenlerne. Ich rede mit denen, ich gebe ihm die Hand. Wenn die sehr aufgeregt sind, dann legt man auch mal Hand auf die Schulter und versucht, die ein bisschen zu motivieren. Das geht alles nicht mehr. Also wir haben in der Produktion auch Mund- und Nasenschutzpflicht bis ins Studio hinein. Alle Kandidaten, alle Mitarbeiter werden getestet. Ich werde jeden Tag getestet. Und da fehlt schon mal Nähe. Desinfektionsmittel rauf und runter. Und das macht es mir natürlich auch schwer, weil einfach diese körperliche Nähe zu Mitarbeitern, auch Kameraleute, ich kenne teilweise Kameraleute seit 20 Jahren, mit denen mache ich seit 20 Jahren Sendung und man sieht sich vom Weiten und grüßt sich zu. Wir essen nicht mehr zusammen. Da fehlt was. So, und dann sollen wir trotzdem noch so tun, als wenn wir alle gut drauf sind. Das ist echt schwer. Das ist auch körperliche Schwerstarbeit. Das macht auch nicht immer Spaß. Aber ich bin, wie gesagt, dankbar, dass wir überhaupt noch aufzeichnen können und Unterhaltungssendungen produzieren können, weil ich finde auch, dass die Zuschauer ein Recht haben, in der schweren Zeit auch sich mal ablenken zu lassen durch Unterhaltung. So, und deshalb müssen wir es auch weiter produzieren. Aber es ist echt nicht immer leicht.
Ja, und wenn das irgendwann dann alles vorbei ist und wir dann alle wieder rausgehen dürfen, freust du dich bestimmt auch schon auf das erste Spiel, das du dann wieder live im Volksparkstadion erleben darfst, oder?
Auf jeden Fall. Also das muss ich. Also ich habe ja auch mit den Geisterspielen echt meine Probleme. Also ich es wirkt, auch wenn das natürlich völlig falsch ist, aber es wirkt alles ja viel behäbiger und langsamer. Also irgendwas, es sieht einfach komisch aus. Ich habe mich am Anfang auch gefreut, mal irgendwann die Trainer und die ganzen Betreuer zu hören, aber das nervt dich ja nach einer gewissen Zeit auch. Ne? Weil, also das, ich mache mal den Ton schon aus. Ich habe mich auch dabei erlebt, das war bei den Spielen der Nationalmannschaft als Geisterspieler, wo ich wirklich, hätte ich früher mir nie träumen lassen, nach 20 Minuten ausgemacht habe. Weil ich fand es einfach langweilig. Ne? So.
Ja.
Es war komisch. Also da fehlt einfach etwas. Und wo ich so ein bisschen Angst davor habe, oder ich weiß nicht, Angst, ich nicht weiß, wie es ausgeht, viele haben sich ja jetzt auch durch die Geisterspiele entwöhnt. Ich hoffe, dass alle Fans wieder ins Stadion zurückfinden.
Ja, hoffentlich.
Ich weiß, also ich freue mich wahnsinnig, wenn es wieder losgeht und man im Stadion sein kann und man das wieder spüren kann und man da seine Bratwurst essen kann und sein Bierchen trinken kann. Das gehört für mich einfach zum positiven Lebensgefühl dazu und darauf freue ich mich. Und dann hoffentlich nicht jeder dritte Platz nur belegt, sondern wieder volle Stadien.
Ja, ich glaube, das hoffen wir alle.
Ja.
Lass uns zur letzten Rubrik kommen.
Ja.
Zum nun ja traditionellen Abschluss der Sendung kann ich ja wohl schlecht behaupten in der ersten Folge.
Bin mal gespannt, was jetzt kommt.
Wir spielen Bundesliga oder. Und in deinem Fall spielen wir heute Bundesliga oder Bildungsfernsehen.
Ja.
Ich nenne dir jetzt gleich drei Namen und du musst dann entscheiden, handelt es sich jeweils um einen ehemaligen HSV-Profi oder in deinem Fall um einen deutschen Meister im Quiz.
Oh, okay, gut.
Vorab vielleicht mutmaßlich musst du raten.
Oh, ich bin so schlecht in sowas. Ey, jetzt blamiere ich mich.
Ja, das wirst du schon hinkriegen. Für ehemalige HSV-Profis kann ich dir schon mal sagen, gilt, sie müssen mindestens immerhin ein Bundesligaspiel gemacht haben.
Ja.
Und für die Quizmeister gilt, sie müssen mindestens einmal deutscher Meister im Quiz geworden sein.
Okay, komm, Robin, hau raus.
Dann los. Der erste Name ist Holger Waldenberger.
Holger Waldenberger ist Quizzer.
Na siehst du, das klang doch sehr sicher und das stimmt auch. Holger Waldenberger ist natürlich Quizzer,
ja.
Dreifacher deutscher Meister im Quiz und ist übrigens auch Hamburger.
Ist mir bekannt. Ich danke. Jetzt hör auf.
Ja, Stop the Count, Sendung abbrechen. An der Stelle hören wir jetzt auf. Nein, ich habe natürlich noch weitere für dich. Wäre ja schade für Paul Scharner. Das ist unser nächster Name.
Paul Scharner ist Fußballer.
Und das ist, so wie es sich für den Quizmeister gehört, natürlich wieder richtig. Paul Scharner war in der Tat Innenverteidiger und spielte 2012 für den HSV, hat es immerhin auf 4 Bundesligaspiele gebracht.
Oh, guck mal, ich hätte gedacht, der hätte nur einmal gespielt. Okay, das ist, ja.
Und einen habe ich noch für dich, mal schauen, ob du die Quote halten kannst.
Ja.
René Wasmer.
Oh, da muss ich, René Wasmer, boah, da muss ich echt raten. Also, meine Serie wäre jetzt Quizzer, Fußballer, Quizzer. Aber ich sag einfach mal, was Spieler, sagt mir überhaupt nichts der Name. Ich sag Spieler.
Also ob er Spieler ist, kann ich dir leider nicht mit Sicherheit sagen.
Quizzer! Quizzer wollte ich sagen, Quizzer!
Ja, so ist es in der Tat. Ich muss dir leider mitteilen, dass er 2019 Deutscher Meister im Quiz wurde.
Ah! Scheiße, das hätte ich wissen müssen, weil die sind ja eigentlich alle auch in der deutschen Quizliga und alle bei mir irgendwie aufgetreten. Das tut mir leid, ich habe auch ein scheiß Namensgedächtnis.
Ja, aber ich finde, du hast dich gut geschlagen. Also zwei von drei Richtige müssen unsere nächsten Gäste erstmal nachmachen. Gut. Du hast ja erstmal jetzt hier eine Messlatte hochgelegt.
Gut.
ja, das war es auch leider für Schade. Heute mit Herzschlagverein, mit der ersten Folge. Mhm. Jörg Pilawa, vielen Dank, dass du diesen Spaß mitgemacht hast und heute hier bei mir warst. Ich hatte sehr viel Spaß, ich hoffe du auch. Und ja, ich hätte mit dir noch Stunden weiter quatschen können.
Robin, ja, ich sage auch vielen Dank. Ich finde es auch großartig, toll, dass ihr es macht. Und ja, nur der HSV, ne?
Das ist doch ein perfektes Schlusswort. In diesem Sinne freuen wir uns auf nächste Woche. Schauen Sie in der Zwischenzeit mal bei mupo.de vorbei. Wir haben natürlich weit mehr als nur diesen einen Podcast. Und ja, bleiben Sie vor allem gesund, auch du, lieber Jörg.
Ja, danke dir vielmals, Robin. Und bleiben Sie alle gesund. Dankeschön.
Ja, dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin.
Bis dann. Ciao. Tschüss.
Das war's für heute mit Herzschlagverein. Wenn Sie Spaß hatten und Ihnen die heutige Folge gefallen hat, lassen Sie es uns wissen und abonnieren Sie unseren Podcast. Eine neue Folge gibt's dann nächsten Sonntag um 18 Uhr. Tschüss und bis dahin.